Wir sind in unserer Predigtserie Die Passion im Teil 5 und heute, wenn du mitschreibst, kannst du dir aufschreiben, die Kraft des Kreuzes, die Kraft des Kreuzes. Ich möchte direkt reinspringen. Wir haben letzten Woche uns die letzten 7 Tage im Leben von Jesus hier auf der Erde angeschaut, seine Reise auf dem Weg zum Kreuz. Und es ist so spannend zu verfolgen, wie Jesus seine letzten Tage hier auf der Erde verbracht hat und welche Dinge er seinen Jüngern mit auf den Weg gegeben hat. Denn denk mal nur kurz drüber nach. Das sind seine letzten Worte, die er zu ihnen spricht hier auf der Erde. Die letzten Worte einer Person sind immer sehr wichtig. Wenn du schon mal jemanden begleitet hast, kurz vor seinem Tod, dann weißt du, dass die letzten Worte einer Person sehr gehaltvoll und wichtig sind. Besonders, wenn diese Person weiß, dass sie nicht mehr lange zu leben hat. Dann kommt viel Lebensweisheit, viel, was wir lernen können. Und ich habe gedacht, ich fange diese Predigt mal mit einem Zitat von Shakespeare an. Also ich habe noch nie Shakespeare zitiert in einer Predigt, heute Premiere. Shakespeare hat Folgendes gesagt. Ich zitiere. O sagt man doch, dass Zungen sterbender wie tiefe Harmonie Gehör erzwingen. Wo Worte selten, haben sie Gewicht. Denn Wahrheit atmet, wer schwer atmend spricht. Wow, Shakespeare. Also was er eigentlich sagen möchte, wenn du denkst, was wollte er sagen? Er wollte sagen, wenn jemand spricht, der im Sterben liegt, sollte man besser zuhören, weil das, was da kommt, ist viel, viel Wahrheit. Randy Pausch war ein Professor für Informatik an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh, USA. Und kurz vor seinem Krebstod hielt er am 18. September 2007 die traditionelle letzte Vorlesung mit dem Titel Deine Kindheitsträume wirklich wahr werden lassen. Es wurde am Anfang eine Großaufnahme von seinem Tumor auf die Leinwand projiziert. Er sprach aber weder über Krebs noch über den Umgang mit Tod. Vielmehr nutzte er die Gelegenheit für eine humorvolle, lebensbejahende Rede über seine persönlichen Lebensweisheiten. Und er endet seine Vorlesung mit folgenden Worten. Das ist von einem Mann, der weiß, dass er stirbt. Er sagt, arbeite hart, hilf anderen, bereite dich vor, finde das Gute in jedem und gib niemals auf. Und seine Vorlesung, die findet man auf YouTube und diese Vorlesung, dieses Video wurde bisher schon 21 Millionen Mal angeschaut. 21 Millionen Mal. Warum? Warum gucken sich so viele Leute diese Vorlesung an? Weil Menschen wissen wollen, was jemand an Weisheit weitergibt, bevor er stirbt. Und genau diese Situation haben wir mit Jesus. Deswegen haben wir uns so viel Zeit genommen, über die letzten Wochen uns genau anzuschauen, jeden Schritt, jeden Moment von Jesus anzuschauen, jedes Wort, was er gesprochen hat, weil da ist Weisheit, da ist Kraft dahinter. Und heute sind wir an Tag 5 angekommen. Dieser Tag ist auch bekannt als Karfreitag. Karfreitag kommt noch, aber heute in unserer Predigtreihe sind wir an Karfreitag. Es war ein sehr herausfordernder Tag von Jesus. Heute geht es um den Tod und die Leiden von Jesus. Aber wie Christen wissen, nach Karfreitag kommt der Sonntag und wir werden Ostern, die Auferstehung, das Leben und die Hoffnung von Jesus feiern. Aber heute geht es um Karfreitag. Es war ein Tag der Leiden, ein Tag des Todes, ein Tag der Schmerzen. Aber es ist der Tag, der ungemein wichtig für uns Christen ist. Karfreitag ist für dich und Karfreitag ist für mich. Wenn wir uns die Evangelien anschauen, stellen wir fest, dass Jesus 11-mal seinen Tod den Jüngern vorhersagte. Es war so, als ob Gott seine Nachfolger immer wieder daran erinnern wollte, achtet drauf, seid euch bewusst, ich werde nicht immer auf dieser Erde sein. Mein Leben hier auf der Erde geht zu Ende. Die Zeit, wo wir abgehangen haben, gemeinsam unterwegs waren, 5000 Menschen gespeist haben, Menschen geheilt haben, naht sich langsam dem Ende. Und in einer dieser Situationen lesen wir das folgende, Lukas 18, die Verse 31 bis 34. Lukas 18, 31 bis 34. Jesus versammelte die 12 Jünger um sich und erklärte ihnen, wie ihr wisst, werden wir nach Jerusalem gehen. Dort wird sich erfüllen, was die Propheten über den Menschensohn gesagt haben. Man wird ihn an die Jünger aus, an die Römer ausliefern und er wird verspottet, gedemütigt und angespuckt werden. Sie werden ihn auspeitschen und töten, doch am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Und dann kommt Vers 34. Jesus ist sehr klar, was passieren wird. Doch sie verstanden kein Wort. Die Bedeutung blieb ihnen verborgen und sie begriffen nicht, wovon er sprach. Und mein Gebet in der Vorbereitung war, dass wir nicht wie die Jünger sind. Dass während wir uns Karfreitag anschauen, diesen Tag, bevor Jesus getötet worden ist, diesen Tag an Karfreitag, wo er ans Kreuz ging, dass wir nicht wie die Jünger sind und sagen, war eine nette Predigt, jetzt erstmal zum Kaffee, sondern dass wir ein offenes Herz haben, dass wir offene Ohren haben und verstehen, was Gott uns eigentlich sagen möchte. Wir wollen reinschauen an diesen Tag, an diesen Freitag und was passiert ist. Und es gab verschiedene Momente, die Jesus durchlebte an diesem Karfreitag. Der erste Moment war der Prozess. Jesus wurde der Prozess gemacht. Er betet im Garten Gethsemane, wird dort verraten von einem seiner besten Freunde, nämlich von Judas. Wird wie ein Schwerverbrecher abgeführt. Er wird dem Hohepriester vorgeführt und dort wird ihm der Prozess gemacht. Interessant ist, insgesamt gab es 6 Gerichtsverhandlungen. 3 religiöse Prozesse nach dem jüdischen Recht und 3 nach dem römischen Recht. Und diese Prozesse waren absolut illegal. Die wurden nachts durchgeführt, damit ja keiner irgendwie einschreiten kann. Aber das Besondere an diesen Verhandlungen war, dass sie Jesus keiner Schuld überführen konnten. Sie klagten ihn für die verschiedensten Sachen an, erfanden irgendwelche Vorwürfe und wir lesen Matthäus 26 die folgenden Verse ab Vers 59. Die obersten Priester und der ganze Hohe Rat suchten Zeugen, die durch ihre falschen Aussagen Jesus so belasten sollten, dass man ihn zu Tode verurteilen konnte. Aber es gelang ihnen nicht, obwohl viele Zeugen falsche Anschuldigungen vorbrachten. Die einzige Anklage, die sie finden konnten, war die folgende, Vers 63. Sag uns, bist du der Christus, der von Gott erwählte Retter? Bist du der Sohn Gottes? Ja, du sagst es, antwortete Jesus. Aber denk einmal drüber nach. Was ist das Besondere an diesen ganzen Prozessen? Ich glaube, es ist, dass Jesus sich hat anklagen lassen, damit wir frei sein können. Ich bin dankbar für die Freiheit, die Jesus mir schenkt. Der zweite Moment, besonderer Moment, war die Kreuzigung. Jesus erduldete die Kreuzigung und das war schrecklich, das war brutal, er wurde ausgepeitscht, ihm wurde eine Dornkrone aufgesetzt, er wurde geschlagen und ans Kreuz genagelt. Und bei der Kreuzigung ging es nicht so sehr um die Vollstreckung eines Todesurteils, sondern es ging vor allem um eine öffentliche Demütigung. Sie demütigten Jesus. Sie hatten diese Peitsche wird auch Flagrum genannt. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht von dieser Peitsche, weil das war nicht einfach nur eine Lederpeitsche, sondern es war ein Folterwerkzeug mit Bleikugeln, die Enden erschweren, mit Knochenstücken, mit Widerhaken, mit Glassplittern und ähnlichem. Und Ziel war es, bei jedem Schlag ein Stück, wenn die Peitsche zurückgezogen hat, Haut von dem Körper abzuziehen, um die Organe irgendwann freizulegen. Es ging darum, eine fürchterliche Qual. Aber interessant ist, vielleicht habt ihr das bei einem Film schon gesehen, es gibt ja diesen Film von Mel Gibson, richtig brutal und schmerzhaft. Und das Interessante ist, dass der Prophet Jesaja 800 Jahre davor von diesem Tag und von dieser besonderen Situation spricht. Er sah es nicht nur, sondern wusste auch, warum musste das so passieren? Warum wurde er gekreuzigt? Warum wurde er ausgepeitscht? In Jesaja 53, Vers 5 lesen wir das folgende. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt. Wegen unserer Übertretungen wurde er zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Ein schreckliches Bild, aber mit einem wunderbaren Ergebnis für uns. Der Prophet Jesaja sagt hier, die Kreuzigung musste passieren, denn wir brauchen Vergebung, wir brauchen Heilung für unsere Emotionen, für unser Herz, wir brauchen Frieden in unseren Gedanken und Heilung für unseren Körper. Und Jesu Tod am Kreuz hat uns all das geschenkt. Uns ist vergeben. Wir sind geheilt. Uns wurde Freiheit geschenkt. Wir haben Frieden mit Gott. Habt ihr mal darüber nachgedacht, Jesus weiß, was es bedeutet, vom Leben gekennzeichnet zu sein? Hat das Leben dich vielleicht hart gekennzeichnet? Fühlst du dich von Schicksalsschlägen gekennzeichnet? Jesus weiß, was das bedeutet. Die Bedeutung der Kreuzigung für uns heute ist, dass Jesus gekreuzigt und sein Körper zerschlagen wurde, damit unser Leben geheilt und wiederhergestellt werden kann. Und deswegen bin ich dankbar für Karfreitag. Das nächste, was Jesus durchlebte, war sein Tod. Jesus erlebte den Tod. Der Tod musste passieren. Sein Tod war um 3 Uhr nachmittags. Und den Tod zu erfahren, bedeutet das Schlimmste zu erfahren, was wir erleben können. Tod ist der letzte Todesstoß von Leid und Schmerz. Tod bedeutet, dass die Strafe der Schuld vollständig bezahlt wurde. Und warum tat er das? Weil er uns liebte. Jesus liebte uns. Römer 5, Vers 8 sagt folgendes: Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Als wir es nicht wollten, als wir es noch gar nicht wertzuschätzen wussten. Die Bedeutung vom Tod von Jesus war, dass wir nie vergessen würden, wie sehr uns Gott liebt. Wenn du dich ungeliebt fühlst, dann möchte ich dich heute daran erinnern, dass Jesus aus Liebe für dich gestorben ist. Er musste nicht sterben, sondern er war bereit, es zu tun für dich und für mich. Und durch den Tod von Jesus nennt uns Gott jetzt seine Söhne und Töchter. Du bist geliebt. Und schließlich an Karfreitag, das vierte besondere Ereignis war, dass Jesus in ein leeres Grab gelegt wurde. Das war besonders, denn es sollte uns zeigen, dass sein Auftrag wirklich erfüllt wurde. Er beendete das Werk und lag 3 Tage im Grab. Aber es ist viel passiert, während sein Leichnam in diesem Grab lag. Wir lesen von Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 54 und 55. Der Tod wurde verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Jesus hat den Tod besiegt. Er wurde begraben, aber er blieb nicht dort. Und darüber werden wir am Osterwochenende noch sprechen. Aber was ist das Besondere am Grab? Was ist die Bedeutung für uns? Ich glaube, das Grab soll uns daran erinnern, wenn wir denken, dass etwas vorbei ist, wenn wir denken, etwas ist gelaufen, dass wir Hoffnung haben dürfen. Wenn du vielleicht einen Bereich oder eine Situation in deinem Leben anschaust, vielleicht deine Ehe, deine Beziehung, deine Gesundheit, deine Finanzen, und du denkst dir, hey, das Ding ist vor die Wand gefahren, da gibt es gar keine Hoffnung mehr, dann soll dich das Grab daran erinnern, dass wir nächstes Wochenende Ostern feiern, dass das Grab leer ist. Das Grab ist nicht das Ende. Deine Ehe braucht nicht da bleiben, wo sie ist. Dein Herz kann wieder geheilt werden. Deine Finanzen können sich verändern. Es gibt immer noch Hoffnung durch Jesus Christus. Und das ist die Botschaft von Karfreitag. Und deswegen danke ich Jesus für diesen besonderen Tag. Obwohl es ein schrecklicher, schmerzhafter Tag für Jesus war, war es ein guter Tag für uns. Und ich möchte uns nochmal zum Kreuz bringen, unseren Fokus auf das Kreuz legen. Und ich glaube, Hebräer 12, Vers 2 ist für mich so der Kontext, die Drohnenaufnahme von dem Kreuz. Stellt euch vor, jetzt kommt die Drohnenaufnahme. Wir schweben einfach mal raus mit der Drohne und schauen auf die Situation, auf das Kreuz. Und da lesen wir folgendes, Hebräer 12, Vers 2. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Weißt du, was Jesus sah? Was es vor seinem inneren Auge hatte, als er ausgepeitscht worden ist, als sie ihm die Nägel durch seine Handgelenke und durch seine Füße getrieben haben. Er sah dich und er sah mich. Und die Liebe hielt ihn am Kreuz und wusste, ich liebe ihn von ganzem Herzen. Deswegen werde ich da durchgehen und ich werde den Tod besiegen. Und deswegen ist dieser Vers so besonders. Er sah weiter als den Schmerz, er sah weiter als die Leiden in diesem Moment. Was war das Ziel von Jesus am Kreuz? Was war das Ziel von Jesus am Kreuz? Jesus drückt es wie folgt aus. Johannes 4, Vers 34. Jesus sagt, meine Nahrung, mit anderen Worten, was mir Kraft gibt, was mir Energie ist, ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Jesus ist jemand, der Dinge zu Ende bringt. Und ich bin dankbar, dass Jesus das zu Ende gebracht hat, dass er nicht gesagt hat, okay, ich gehe die Hälfte der Strecke, auspeitschen reicht, Kreuz ist zu viel, mache ich nicht mehr. Nee, er ist bis zum Ende gegangen. Und er war versucht zu sagen, boah, ganz ehrlich, einige werden mich ablehnen, einige wollen das gar nicht. Und er hat zum Vater gebetet, hat gesagt, im Garten Gethsemane, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Aber ich liebe es, dass Jesus sein Werk vollendet hat, dass er Dinge zu Ende gebracht hat. Ich liebe Leute, die Dinge zu Ende bringen, weil es ist leicht, etwas zu starten. Es ist leicht zu grillen, es ist schwieriger, alles wieder sauber zu machen. Es ist leicht, eine Party zu machen, aber danach wieder aufräumen. Heieiei, ist ganz schön viel Arbeit. Es ist leicht, ein Buch zu starten, aber wie viele Bücher hast du angefangen zu lesen und noch nicht zu Ende gelesen? Mit dem Enden ist es in anderen Situationen vielleicht leichter. Ich liebe es, im Urlaub anzukommen. Es gibt einige, die sagen, hey, wir sind doch auf dem Weg zum Urlaub. Der Weg ist das Ziel. Genießt es einfach. Und ich denke so, ihr seid diejenigen, warum wir Stau haben. Ihr fahrt viel zu langsam. Es geht darum, am Ziel anzukommen. Ich will am Urlaubsort ankommen. Aber ich liebe es. Jesus vollendete sein Werk. Und ich glaube, das ist so, was wir in vielen Situationen lernen können, Dinge zu Ende zu bringen. Wir haben unseren Kindern versucht beizubringen, Tisch abräumen heißt nicht, alles auf die Spülmaschine zu stellen. Nein, Tisch abräumen bedeutet, alles in die Spülmaschine reinzustecken. Und alle Eltern sagen großes Amen. Ja, da arbeiten wir dran. Für alle Ehemänner ein kurzer Tipp. Die Sachen in die Wäsche zu bringen, bedeutet nicht auf die Wäschetruhe, sondern in die Wäschetruhe. Okay, das Werk ist vollendet, wenn die Wäsche in der Wäschetruhe ist. Noch besser wäre es, wenn sie in der Waschmaschine und aufgehängt wird. Dann hättest du das Werk richtig vollendet und deine Frau wird dich feiern. Aber bleiben wir da mal stehen. Jesus brachte sein Werk zu Ende. Johannes 19, Vers 28. Jesus wusste nun, dass alles vollbracht war, um zu erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war, sagte er, ich habe Durst. Sie tauchten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, steckten ihn auf einen Isopzweig, den sie an seine Lippen hielten. Als Jesus davon genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Er fragte nicht nach einem Getränk, damit er länger leben konnte, sondern er fragte nach dem Getränk, damit er die letzten Worte sprechen konnte. Es ist vollbracht. Und dieses es ist vollbracht, eigentlich war es kein Satz, den Jesus gesagt hatte. Eigentlich war es sein Wort. Und dieses Wort ist Tetelestai. Tetelestai bedeutet, es ist vollbracht. Und in diesem Wort ist so viel Bedeutung dahinter. Wir lesen es einfach, es ist vollbracht. Super, good job, Jesus. Aber eigentlich, was er mit diesem Wort ausdrückt, ist Folgendes. Dieses Wort wurde benutzt, wenn ein Sklave seine Aufgabe erledigt hatte und er ging zu seinem Herrn und sagte, mein Werk ist geschafft. Tetelestai. Mein Werk ist erledigt. Die Aufgabe ist erledigt. Die zweite Situation, in der dieses Wort benutzt wurde, war, wenn ein Richter über einen Fall entscheiden musste. Er hatte sich alle Zeugenaussagen angehört, alle Beweise angeschaut und er sein Urteil verkündete, sagte er, Tetelestai, der Gerechtigkeit ist Genüge getan. Der Gerechtigkeit ist Genüge getan. Die dritte Situation war, wenn ein Buchhalter die Bücher ausgeglichen hatte, alle Rechnungen waren bezahlt, und er ging zum CEO, zum Geschäftsführer, sagte, Tetelestai, die Schulden sind vollständig bezahlt. Die vierte Situation war, wenn ein Künstler ein Kunstwerk gemalt hatte und er fertig war und sagte, Tetelestai, das Kunstwerk ist fertig. Und die fünfte Situation war, wenn ein Priester ein Opfer dargebracht hatte zur Vergebung der Schuld und er sagte, Tetelestai, das Opfer wurde gegeben. Das heißt, mit dem, es ist vollbracht, sagte Jesus eigentlich Folgendes. Mit diesem Satz sagte er, die Aufgabe ist erledigt, der Gerechtigkeit ist Genüge getan, die Schulden sind vollständig bezahlt, das Kunstwerk ist fertig, das Opfer wurde gegeben, Tetelestai. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du Dinge in deinem Leben siehst, die noch nicht fertig sind, ich möchte dir sagen, hey, du musst nicht mit Schuldgefühlen aus diesem Gottesdienst rausgehen. Für die Schuld hat Jesus den Preis bezahlt. All die Schande lag auf ihm. Das Kreuz hat dafür bezahlt. Jesus hat dafür mit seinem Leben bezahlt. Er sagte, Tetelestai. Aber es wird noch besser. Das war erst der Anfang. Was bewirkte das Kreuz? Wenn wir uns das Karfreitag im Markus-Evangelium anschauen, sehen wir, dass es drei besondere Dinge gab, die das Kreuz bewirkte für unser Leben. Und mein Gebet ist, dass du verstehst, was wirklich an diesem besonderen, schmerzhaften Tag passierte, warum sich Jesus auspeitschen ließ, warum er sich schlagen ließ, warum er am Kreuz sterben musste und ins Grab gelegt worden ist. All das sehen wir im Markus-Evangelium ganz, ganz deutlich. Direkt nach dem Tod von Jesus lesen wir Markus Kapitel 15, die Verse 37 bis 38. Da schrie Jesus laut auf und starb. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben nach unten in zwei. Wenn du mitschreibst, die Kraft des Kreuzes zerreißt den Vorhang. Die Kraft des Kreuzes zerreißt den Vorhang. Und vielleicht hört sich das so an, ja, kann passieren, ne? Mir ist auch schon mal ein Vorhang gerissen. Aber das Besondere hier war, es beschreibt den Vorhang im Tempel Salomo. Und dieser Vorhang war wunderbar. Er war in Farben Blau, Rot, Purpur und Scharlach. Und die Größe und die Dicke des Vorhangs machen das Ereignis vom Tod von Jesus am Kreuz umso bedeutender. Zum einen riss der Vorhang von oben nach unten. Jeder Mensch würde unten anfangen zu reißen. Und zum anderen hatte der Vorhang ein Ausmaß, was Wahnsinn ist. Dieser Vorhang war 20 Meter hoch, er war 10 Meter breit und 10 Zentimeter dick, handbreit ungefähr, ja? 10 Zentimeter dick. Und es heißt, dieser Vorhang war so schwer, dass Pferde an beiden Seiten festgebunden wurden, um diesen Vorhang einmal im Jahr aufzuschieben. Denn einmal im Jahr durfte der hohe Priester in das Allerheiligste reingehen, weil dieser Tempel trennte sozusagen bildlich die Menschen vor dem Allerheiligsten, vor der Gegenwart Gottes. Und einige sagen, ja, vielleicht ist der einfach alt gewesen, der hing so lange da im Tempel und dann irgendwie ging der nicht mehr. Nein, nein, dieser Tempel, einige gehen davon aus, dass er einmal im Jahr gewechselt worden ist, einige gehen davon aus, dass er zweimal im Jahr gewechselt worden ist. Also es war keine Alterserscheinung, dass der Tempel einfach zerrissen worden ist. Nein, nein, der war robust und stark. Und dieser Vorhang soll uns zeigen, dass der Mensch durch seine Sünden von Gott getrennt war. Nur der hohe Priester, wie gesagt, durfte einmal hinein. Dieser Vorhang verdeutlicht die Trennung zwischen Gott und dem Menschen, denn es war ein deutliches Signal für alle: Hier kommst du nicht rein. Deine Fehler und Schulden haben dich disqualifiziert, du bist ausgestoßen. Und vielleicht geht es dir genauso, dass du denkst, hey, meine Fehler, all das, was ich in meinem Leben angetan habe, meine Schuld, all mein Versagen fühlt sich an, als wäre ich ausgestoßen, als gehöre ich hier irgendwie gar nicht rein. Ich bin zwar hier, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin anders als alle anderen im Raum. Nirgendwo gehöre ich irgendwie dazu, aber dieser Vorhang fühlt sich an wie eine Trennung. Aber ich möchte dich ermutigen, durch das Kreuz von Jesus können und dürfen wir Gott nahe sein. Wegen dem Kreuz, wegen dem, was Jesus an Karfreitag getan hat, haben wir Zugang zu Gott. Unser Leben wird besser, wenn wir nahe bei Gott sind. Meine Ehe wird besser, meine Familie geht es besser, meiner Seele geht es besser, wenn ich nahe bei Jesus bin, wenn ich in seiner Gegenwart bin. Und das Kreuz hat den Preis für den Zugang in Gottes Gegenwart bezahlt. Wenn das Allerheiligste im Tempel für die Gegenwart Gottes steht, dann steht der Vorhang für unsere Schuld, die uns von Gott trennte, aber das Kreuz hat den Preis bezahlt. Vielleicht ist dieser Vorhang für dich auch Angst, die dein Herz und deine Gedanken gefangen hält, aber das Kreuz hat den Preis bezahlt. Du hast keinen Geist der Angst bekommen, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der erlösten Gedanken. Vielleicht ist der Vorhang für dich auch Scham oder Schuldgefühle, aber auch dafür das Kreuz bezahlt. Dieser Vorhang hing 400 Jahre in diesem Tempel, aber in einem Moment wurde dieser Vorhang zerrissen. Und Gott möchte dir sagen, heute Morgen, du bist herzlich eingeladen in seine Gegenwart. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt es am besten. Er drückt es wie folgt aus. Hebräer 10, Vers 19. Deshalb, liebe Freunde, deshalb, liebe Gemeinde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste gehen, das vorher getrennt war mit diesem schweren Vorhang. Nicht, weil wir so gut sind oder weil wir uns so angestrengt haben oder weil wir perfekt sind. Nein, nein, denn das Blut von Jesus, das, was er getan hat, hat uns den Weg geöffnet, den Weg freigemacht. Das ist der neue, lebendige Weg durch den Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns eröffnet hat. Da wir also einen großen, hohen Priester haben, das ist Jesus Christus selbst, der über das Volk Gottes eingesetzt ist, wollen wir mit aufrichtigem Herzen in die Gegenwart Gottes treten. Das heißt, mit aufrichtigem Herzen, du kannst sagen, hey Gott, du siehst meine Fehler, du siehst all das, was ich mit mir rumtrage, meine Schuld, all das, was ich versagt habe, aber trotzdem darfst du zu ihm kommen. Er verurteilt dich nicht und sagt, oh, jetzt ziehe ich den Vorhang wieder zu. Hätte ich das gewusst, dass du so ein schlimmer Typ bist, hätte ich dich gar nicht hier reingelassen. Nein, nein, mit aufrichtigem Herzen. Alles, was in deinem Herzen ist, was in deinem Leben ist, mit dem darfst du zu ihm kommen, in die Gegenwart Gottes treten und ihm ganz und gar vertrauen. Das Kreuz macht Folgendes. Das Kreuz verwandelt Ausgestoßene zu Familienangehörige. Das Kreuz verwandelt Ausgestoßene zu Familienangehörige. Du bist nicht länger verstoßen. Das Zweite, was passierte, ist etwas, was in uns passierte. In Markus 15, Vers 39 lesen wir, der römische Hauptmann, der dem Kreuz gegenüberstand und mit angesehen hatte, wie Jesus gestorben war, rief aus, ja, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Das zweite ist, was die, vom Kraft des Kreuzes, die Kraft des Kreuzes bewirkt eine Bekehrung. Die Kraft des Kreuzes bewirkt eine Bekehrung. Lass mich das kurz erklären. Dieser römische Soldat, von dem hier berichtet wird, hat immer noch Blut an den Händen, vielleicht Blut im Gesicht, den Speer noch in der Hand, mit dem er gerade die Seite von Jesus aufgestoßen hat. Und er steht da, schaut Jesus an, wie er gestorben ist. Und was, er, was passiert ist, dass eine Verwandlung in ihm passiert, dass er sagt, wow, das war wirklich der Sohn Gottes. Der Typ war ein Verbrecher. Der Typ hat die Schuld auf sich geladen. Aber in dem Moment, als er das Kreuz sah und wie Jesus da gestorben ist, ist etwas in ihm passiert, eine Verwandlung, eine Bekehrung. Geschichtsschreiber sagen, dass der Name dieses Soldaten Longinus war. Und Longinus, nach dem Erlebnis am Kreuz, was passiert war, ist, dass er von einem Schwerverbrecher zu einem Missionar von Jesus wurde und er umherreiste und verkündete, Jesus liebt dich, er ist gut, er vergibt dir seine Schuld. Das war Longinus und hinterher lesen wir in der Geschichte, dass er als Märtyrer für Jesus gestorben ist. Er wurde vom Mörder zum Evangelisten. Das Kreuz möchte uns heute sagen, du kannst dich ändern. Du musst nicht in deiner Schuld, in deinem schlechten Gewissen bleiben. Du kannst einen Neustart erleben. Und Paulus drückt es wie folgt aus 2. Korinther 5, Vers 17. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Tetelestai, das Alte liegt hinter dir, etwas Neues hat begonnen. Das heißt nicht, dass du perfekt bist, aber es heißt, etwas Neues hat begonnen. Und vielleicht kann Gino schon nach vorne kommen. Das, was es mir mit auf dem Weg gibt, das Kreuz verwandelt Verbrecher in Nachfolger von Jesus. Und schließlich, mein letzter Punkt, finden wir in Markus 15, in den Versen 42 und 43. Nicht nur, dass das Kreuz den Vorhang zerriss, eine Bekehrung, eine Verwandlung in uns bewirkt. Es heißt auch hier, dies ereignete sich alles an einem Freitag, dem Rüsttag. Das ist der Tag vor dem Sabbat, als es Abend wurde. Da fasste Josef von Arimathea, ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates, Mut und ging zu Pilatus, um ihn um den Leichnam von Jesus zu bitten. Josef war einer von denen, die auf das Kommen des Reiches Gottes wartete. Mit anderen Worten, Josef war ein geheimer Nachfolger von Jesus. Josef kaufte ein langes Leintuch, nahm den Leichnam vom Kreuz, wickelte ihn in das Tuch, legte ihn in ein Grab, das aus dem Felsen gehauen war. Dann wälzte er einen Stein vor den Eingang. Das, was ich hier sehe, ist, die Kraft des Kreuzes setzt uns frei, uns um andere zu kümmern. Die Kraft des Kreuzes setzt uns frei, uns um andere zu kümmern. Es ist wie ein Lichtschalter, der gedrückt wird am Kreuz. Du bist frei, nicht länger dich nur um dich selber zu drehen, sondern das Risiko einzugehen, jemand anderen zu lieben, sich um jemand anders zu kümmern, alles zu tun, was nötig ist, um etwas für jemand anders zu tun, das vielleicht einen Unterschied für die Ewigkeit bedeutet. Wenn wir das Kreuz erleben, wenn wir Vergebung, Befreiung erleben in unserem Leben, dann muss etwas geschehen mit uns. Das Kreuz fordert eine Reaktion von uns. Und das ist der perfekte Moment vor Ostern, dass wir nicht da stehen bleiben und sagen, hey, danke Gott, was du für mich getan hast. Ich liebe das, was Jesus hier eigentlich am Kreuz sagt. Jesus sagt, ich möchte heute Morgen sagen, ich habe mich um die schweren Dinge gekümmert. Ich habe mich darum gekümmert, dass dir vergeben worden ist. All deine Schuld ist dir vergeben. Ich kümmere mich um Heilung. Ich kümmere mich um die Ewigkeit. Ich kümmere mich darum, dass du Frieden in deinen Gedanken und deinem Herz bekommst. Du musst dich nicht länger darum kümmern. Du bist jetzt frei, dich um andere zu kümmern, von dir selber wegzuschauen. Ich danke dir, Gott, dass ich weiß, alle meine Sorgen bringe ich zu dir, denn du bist besorgt für mich. Und weil ich jetzt frei bin, mich um mich selber zu drehen, will ich zu meiner Rechten und zu meiner Linken gucken, will ich an deiner Kasse zu Kassieren gucken, sagen, hey, ich möchte sie einfach ermutigen. Sie machen einen richtig großartigen Job, dass wir einfach die Liebe, die wir empfangen haben, dass wir sie weitergeben an all die Leute, denen wir begegnen. Das Kreuz befreit uns. Wir müssen uns nicht um die schweren Dinge kümmern. Wir sind innerlich frei zu wissen, hey, Jesus, du hast den Preis bezahlt. Weil Jesus Karfreitag gesiegt hat, können wir den Auftrag erfüllen, weil das Kreuz verwandelt Ausgestoßene in Missionare. Danke, Jesus, für das Kreuz. Das Kreuz fordert eine Reaktion von uns, von jedem Einzelnen von uns. Und ich möchte schließen, indem ich dich fragen möchte, was ist deine Reaktion auf das Kreuz? Was ist deine Reaktion auf den Satz von Jesus? Es ist vollbracht. Die Schuld ist bezahlt. Der Gerechtigkeit ist Genüge getan. Das Kunstwerk ist vollendet. Was ist deine Reaktion? Du musst nicht hier rausgehen mit Schuldgefühlen und mit schlechtem Gewissen. Das ist nicht der Plan Gottes. Du kannst all das im Kreuz von Jesus lassen. Oder vielleicht bist du ein Nachfolger von Jesus und du hast gemerkt, hey, ganz ehrlich, ich merke irgendwie, bin ich ein bisschen leicht ab vom Weg gekommen. Vielleicht ist das der Moment zu sagen, hey, ich möchte wieder full on, Vollgas geben mit Jesus. Bei all dem, was er für mich getan hat, möchte ich nicht länger halbe Sache machen, ich möchte ganze Sache machen mit ihm, weil er mich liebt. Deswegen möchte ich diese Liebe weitergeben. Lass uns einen Augenblick innehalten, weil ich möchte dir die Gelegenheit geben, einfach vor Gott zu kommen, dir das Kreuz zu verdeutlichen, dass es Jesus für dich getan hat. Jesus, ich danke dir für Karfreitag. Ich danke dir für die Kraft deines Kreuzes. Und all das, was es für uns auch nach 2000 Jahren immer noch bedeutet. Gott, wenn wir die Kraft deines Kreuzes erleben, werden wir nicht mehr dieselben sein. Danke, dass uns das Kreuz befreit. Und Gott, ich bete, dass wir aus diesem Gottesdienst heute rausgehen, ohne Schuldgefühle, ohne Scham, denn wir wissen, wir sind geliebt, uns ist vergeben. Du hast dich anklagen lassen, damit wir frei sein können. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Du bist durch den Prozess gegangen, damit wir wissen dürfen, wir sind frei. Du wurdest gekreuzigt und dein Körper wurde zerschlagen, damit unser Leben wiederhergestellt und geheilt werden kann. Und Gott, so danke ich dir für jetzt, für diesen Moment, dass du Heilung schenkst, körperlich und seelisch, dass du unser Leben wiederherstellst. Ich danke dir, dass die Kraft des Kreuzes heute auch immer noch erlebbar ist und real ist für uns. Die Bedeutung von dem Tod von Jesus war, dass wir nie vergessen würden, wie sehr Gott uns liebt. Und so danke ich dir, Gott, dass jeder Einzelne heute Morgen neu spürt, wir sind geliebt. Du bist kein strafender Gott im Himmel, du bist der liebende Vater, von dem wir heute schon gesungen haben. Du liebst uns so sehr. Ich bete, Gott, dass wir es neu spüren, dass es vom Kopf unser Herz reinrutscht. Wir sind geliebt. Und ich danke dir, dass uns das Grab erinnern soll, dass wir Hoffnung haben dürfen. Und Gott, ich bete für all die Menschen, die Situationen im Leben haben, wo sie sagen, da habe ich jede Hoffnung verloren. Gott, ich danke dir, dass du das, was tot ist, wieder lebendig machst. Gott, dir ist nichts unmöglich.